Heute ist der 28. Dezember 1978. Mutti und ich sitzen hier zusammen in unserem Wohnzimmer in Morsum. Wir haben zusammen das Weihnachtsfest gefeiert. Nach, glaube ich, 51 Jahren zum ersten Mal wieder zusammen in Morsum. Und haben es hier schön gehabt. Tannenbaum steht noch. Draußen ist Schnee. Und schön viel Licht. Und wir haben in den Weihnachtstagen angefangen, ein bisschen Familienchronik zu schreiben, uns zurückzuerinnern an Begebenheiten, die wir erinnern, selber erinnern oder die uns erzählt worden sind. Und nun wäre die Geschichte des Kennenlernens von Fatih eventuell mal aufzuschreiben, aber da die so umfangreich ist, ist es, glaube ich, besser, du sprichst sie auf Tonband. Du bist ja, Mutti, 1915 und 1917 auf Sylt schon gewesen als junges Mädchen. Da war dein Vater Kommandant der Landsturmtruppe auf dem Ellenbogen, Soldat, und er lud dich, wenn du Ferien hattest, also ein, hier den Urlaub zu verbringen. Und das war, wie gesagt, 15 und 17. Und du erzähltest früher, du hättest dich gefragt, nachdem du nun die beiden Jahre hier gewesen bist, ob du nach 2 Jahren wiederum, 1919, nach Sylt kommen würdest. Du hattest damals natürlich nur im Sinn, ob da noch Krieg wäre, dass dich dein Vater wiederum einlädt. Oder ob eben kein Krieg mehr wäre und dann würdest du wohl nicht kommen. Und nun hat es sich so ergeben, dass du 1919, obwohl der Krieg zu Ende war, wieder nach Sylt gekommen bist. Und das sollst du uns ja nun mal selber erzählen, wie das gekommen ist.
Ja, ich kam am 2. Mai ahnungslos nach Hause.
Nee, das, ja, 2. Mai? Ja, 2. Mai?
Am 2. Mai?
Ja,
1919. Ich hatte damals meine Tätigkeit im Büro der Deutschen Lebensversicherungsgesellschaft und da hatten wir sehr angenehme Arbeitszeit, durchgehende, was damals noch etwas Neues war. Und so kamen wir um 4 Uhr, waren wir frei und kamen dann schnellstens im Sommer zum Beispiel, ich immer mit dem Rad nach Hause. Und es war üblich, dass ich dann von meiner Mutter das gewärmte Mittagessen vorgesetzt bekam und sie sagte, Vater hat Besuch in seinem Kontor, da ist ein Herr von Sylt, den Vater von daher kennt, ein Pastor Jula. Und geh doch mal rein und sag mal guten Tag. Und das war auch so meine Gewohnheit, wenn ich nach Hause kam, bei Vater reinzukommen. Und in dem Moment stand ein Herr auf, machte einen tiefen Bückling. Und ich war ganz überrascht und sagte, guten Tag, Vater. Ja, ich habe Besuch von Sylt. Und du kennst ja Sylt. Und das ist Herr Pastor Jola aus Morsum auf Sylt. Und er wollte mich mal besuchen und wollte auch Rudolf gerne wiedersehen, meinen Bruder, den er dort auch kennengelernt hatte und der bei ihm sogar mal zu Gast war in Morsum im Pastorat und ein kleines Kirchenkonzert gab mit einem Kameraden, der Geige spielte und auch zur Nacht bleiben durfte, denn er hatte es zunächst abgelehnt. Er sagte, nach Klappoltal kommen wir den Abend nicht und wir müssen ja abends zu Hause sein. Er hatte auch Dienst auf Sylt, weil Beim Militär. Weil er vorher
beim Militär, ja.
Beim Militär war, hatte eine schwere Verwundung hinter sich und Vater hatte ihn angefordert und so war es möglich gewesen, dass er in Klappertal Dienst hat bei den Maschinen. Er hatte ein Kirchenkonzert in Kaltum gegeben und das hatte dieser besagte gewandt und hat gefragt, können Sie in meiner Kirche nicht auch mal ein Kirchenkonzert geben? Ich habe auch eine schöne alte Orgel und eine ganz uralte Kirche aus dem 11. Jahrhundert. Und ja, also er meinte mit dem Kameraden zusammen, das würden wir gern tun, nur es ist so schwierig, abends noch wieder nach Klappertal zu kommen. Ja, das spielt gar keine Rolle, ich habe Platz genug im Pastorat, sagt er dann. Sie können gerne bei mir bleiben den Abend und bei mir zur Nacht sein und den anderen Morgen wieder zu Ihrem Dienst zurück. Ja, und so kam es. Also so waren dieser Pastor Jola und mein Bruder auch schon gut bekannt und hatten sich ein bisschen angefreundet. Während des Besuches im Pastorat schrieb Bruder Rudolf, Rudi, wie wir sagten, derzeit eine Karte an seine Braut. Und Pastor Jola fragte, an wen schreiben Sie? An meine Schwester, sagte er dann. Ach, Sie haben auch eine Schwester, fragte er. Ne, haben Sie auch ein Bild bei sich? Ja, das habe ich auch. Ach, das zeigen Sie mir doch mal. Und dann hat er ja wohl zum ersten Mal mein Konterfei zu Gesicht gekriegt. Und wie er mir später immer erzählte, er hätte ein Bild an der Wand hängen, das heute noch existiert, und ein sehr hübsches, junges Mädchenbild zeigt, Mädchenkopf zeigt. Und später hat er immer gesagt, nach diesem Bild habe ich mir immer vorgenommen, wollte ich mir eine Frau aussuchen. Aber das war damals ja nun völlig unbekannt für alle Anwesenden. Jedenfalls hat er dann meine Fotografie gesehen, die Rudi rausholte, und
hat Interesse gehabt und ja, wollte diese Mädchen sich mal anschauen.
Und hat scheinbar Interesse gehabt. Schließlich war er 36, nein, damals war er wohl 34 Jahre alt. Es hat noch 2 Jahre gedauert, bis der Krieg zu Ende war und er anlässlich eines Besuches seiner Eltern in Wandsbek sich den letzten Urlaubtag oder den vorletzten, einen der letzten Tage aussuchte, um nach Lübeck zu fahren. Er hatte auch in Lübeck einen Freund, den er aufsuchen wollte, und war dann aber in die Schillerstraße gegangen und hatte meinen Vater besucht und auch ja meinen Bruder da wieder gesehen und eben im Stillen gedacht, er wollte sich wohl mal die Tochter des Hauses ansehen. Also nach dem Mittagessen trafen wir uns wieder im Esszimmer zu gemeinsamer Kaffeetafel. Und das war sehr vergnügt und Pastor Jola erzählte alles Mögliche von Sylt und dann fiel mir plötzlich ein, dass ich ja eine Verabredung mit meiner Freundin Mimi Krikun hatte und sagte, oh, ich darf sie nicht warten lassen, wir hatten etwas zu besorgen in der Stadt und verabschiedete mich dann wohl sehr schnell und Vater rief mir noch nach, du kannst mit Mimi ins Schappelhaus kommen, wenn ihr eure Besorgung gemacht habt. Denn dahin gehe ich mit Herrn Pastor Jola und dann können wir noch ein Stündchen zusammensitzen und ein Glas Wein trinken. Und so kam es dann auch. Mimi und ich kamen im Schappelhaus an und wieder große Freude und Vergnügen und Spaß Ein Gläschen Wein und dann wollten wir uns auch gern das Schabbelhaus ansehen, das ich auch noch, ich glaube, noch nie gesehen hatte in seiner alten Schönheit von drinnen. Und das war nämlich etwas ganz Seltenes, dass mein Vater mich zu so etwas einlud und solche Gelegenheit war überhaupt noch gar nicht da gewesen. Jedenfalls waren wir oben im Schappelhaus und sahen die vielen schönen Antiquitäten und bei manchem Stück hatte Pastor Jüller denn gesagt, das, solch ein Stück habe ich auch, solch einen Spiegel und solch einen Tisch und solche Stühle, ich bin ganz in Biedermeier, mit Biedermeier-Möbeln eingerichtet und liebe sehr diese alten Sachen und naja, und ich, ein bisschen wunderlich kam es mir alles so vor, was er mir alles erzählte. Jedenfalls war es nicht allzu lange, dass wir dann noch Zeit hatten, da herumzulaufen und Mimin und ich verabschiedeten uns und naja, wie man so sagt, auf Wiedersehen, aber das war da schon üblich. Aber das war mir natürlich gar nicht ganz ernst.
Und nächsten Tag kommt ein Telegramm.
Ja, am nächsten Tag kommt ein Telefongespräch aus Wandsbek. Und habe ich es nur...
Mutter
Ude hat es angenommen. Und es war eine Einladung. Ja, richtig, es war Pastor Jola am Apparat. Und er lud meinen Bruder, Rudi, und mich ein, am kommenden Tag, es war ein Sonntag, nach Wandsbek in sein Elternhaus zu kommen. Er wollte gern, dass wir uns nochmal wiedersehen und ich seine Familie kennenlernte und so. Naja, als ich das zu hören kriegte, da schien sich ja bei mir auch etwas zu rühren und ich dachte, ja, das kann man ja eigentlich nicht ausschlagen und fragte, ob Rudi mit mir fahren wollte. Das wollte er nicht so gern, denn er hatte auch eine Verabredung für den Tag. Aber sonderbarerweise, mein Vater riet ihm dazu und sagte, ja, allein könnte ich nicht dahin fahren und diese Einladung könnte man eigentlich nicht ausschlagen und
Er sollte mal mitgehen.
Und er ließ sich auch breitschlagen und wir fuhren am Sonntagmorgen nach Wandsbek und kamen in der Bärenallee an. Und zuerst, glaube ich, war meine Schwägerin, also spätere Schwägerin Irmgard, an der Tür. Und wir fragten nach Herrn Pastor Jola und sagten, dass wir Rudolf und Elvine Ude aus Lübeck wären und dass wir gestern von ihm Besuch gehabt hätten und er uns, oder vorgestern vielmehr am Freitag, und dass er uns gestern telefonisch eingeladen hätte. Ach ja, warten Sie doch mal einen Augenblick. Und dann rief sie nach ihrer Mutter, Mutti, komm doch mal bitte rauf. Und sie kam aus dem Keller, wo die große Küche und das Frühstückszimmer waren. Und da, ja, mein Sohn ist leider nicht zu Hause, er ist zur Kirche. Ja, das ist ja schade. Ja, vielleicht gehen Sie ihm entgegen. Er ist ganz bestimmt hier in der Eilbeker Kirche, das ist nicht weit von hier, also immer geradeaus. Und da werden Sie schon hinfinden und dann um 11 Uhr ist die Kirche ja aus und dann werden Sie ihn sicher sehen.
Aber
wir sahen ihn nicht, so viel wir auch euchten. Und warteten, bis der letzte Mann aus der Kirche war. Und da machten wir kehrt. Und da besuchten wir in Eilbek Ella Mesenburg.
Das Ella Gerber, damals.
Ja, damals hieß sie Ella Gerber. Eine gute Freundin von Rudolf. Und haben uns mit der dann ein bisschen unterhalten, eine Weile. Und
ging gegen Mittag.
Ja.
Ging der gegen Mittag wieder hin in die Bärenallee?
Ja, gegen Mittag gingen wir wieder in die Bärenallee. Und da war der Sohn, der älteste Sohn des Hauses, immer noch nicht zu Hause. Aber der zweite, Ingo, der zweite Bruder, und Dr. Filier, den Hans, mein Mann, vorher in Lübeck besucht hatte, war auch dabei. Und die Schwester Irmgard und der kleine Karl August. Der war der jüngste Sohn des Hauses und damals, glaube ich, erst 14 Jahre alt, so ungefähr. Ja, und es war sehr vergnügt. Es wurde gewiss irgendetwas gereicht, ich weiß nicht mehr, irgendetwas zu trinken. Oder wir waren so richtig so ein bisschen in Stimmung und Schwung gekommen. Und mit einem Mal geht die Tür auf und da kommt unser Pastor Jule in die Tür. Und ist ganz überrascht, dass wir, da war ein wunderschönes großes Ecksofa, dass wir jungen Leute alle da auf dem Ecksofa vergnügt beieinander saßen und er wurde natürlich von seinem Bruder und von dem Freund gleich ein bisschen geuzt, wo er denn blieb, er hätte sich Besuch eingeladen und wir hätten uns dabei wunderschön unterhalten. Na ja, also ja, große Begrüßung und
auch ein bisschen Bestürzung, dass ihr schon so vergnügt
wart. Ja, er war völlig bestürzt und beinahe überrumpelt. Und sagte, ja, ich bin gar nicht in der Eilbeker Kirche gewesen, mir fiel inzwischen ein, dass ich den Pastor sowieso doch eigentlich viel lieber mal hören möchte, als hier unseren Pastor, den hatte ich so lange nicht gehört. Und da bin ich in die Stadt gefahren und habe eben diesen
Pastor, ich weiß nicht,
noch woanders. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß und in welcher Kirche es war, irgendwo hinterm Gänsemarkt. Ja, also, ja, und dann ging die Stimmung weiter, nicht? Dann setzte er sich an meine grüne Seite und es wurde lustig und vergnügt und gescherzt hin und her und die Eltern waren auch dabei, kamen dazu und ich weiß nicht, wie lange die ganze Geschichte gedauert hat, ich kann mich gar nicht besinnen, ob wir da zu Mittag gegessen haben oder nicht, oder ob wir, das müssen wir ja wohl, sonst
war ja schon Vormittag. Das? Die Spargelsuppe?
Ja, ich meine, das wäre abends gewesen.
Ach so.
Ja, naja, vielleicht, ja sicher haben wir zu Mittag gegessen. Und dann haben wir, dann hieß es, zukünftiger Mann, also heute ist es mir schwer zu sagen, immer Pastor Jola. Also Hans, sage ich, wollte gerne, dass wir mal die Druckerei sehen, denn mein Schwiegervater, der zukünftige, hatte mit seinem Sohn Ingo zusammen, der auch schon Mitinhaber war, ja eine schöne, große, bekannte Druckerei in Hamburg-Eilbeck und Das interessierte uns natürlich auch und so ging der Tross los, also eben dieser Freund kam mit, Filier und Dr. Filier und Irmgard ging mit und Karl August und Ingo vor allen Dingen, der ja den Führer nun machte in seinem großen Fabrikgebäude. Erst gingen wir mal oben in die Büros und dann hieß es, hier ist Vaters Schreibtisch und hier ist mein Schreibtisch, also Ingo. Und ja, und nun wollen wir mal die Maschinenhalle besehen. Und das ging eine große, steile Treppe bergab, wo große, schöne Maschinen standen. Mir war alles fremd, ich hatte nie sowas gesehen. Und Pastor Jola, der hielt mich aber zurück. Also wir gingen mit bis an die Treppe und machten kehrt. Mein zukünftiger Mann, also Hans, nahm mich am Arm und zog mich zurück in die Büroräume. Das hatten die anderen aber gar nicht gemerkt. Die waren um die Treppe runtergegangen und Ingo fing unten an zu erklären und wir waren da oben ungestört. Und Hans' erste Frage war dann, sind Sie schon verlobt?
Fräulein Ude.
Ja. Fräulein Ude, sind Sie schon verlobt? Nein, sage ich, ich bin nicht verlobt. Oder sonst irgendwie gebunden? Nein, auch nicht. Ja, dann verloben wir uns jetzt, so ungefähr.
Dann sind Sie jetzt verlobt.
Dann sind Sie jetzt verlobt. Und schlang den Arm um mich und bautzer dich einen Kuss weg. Und die Sache war perfekt. Ich war so überrascht und ließ es mir aber gern gefallen. Ich dachte, oh je, ja.
So, mal was Neues.
Mal was Neues. Ja. Und ja, und schließlich, dann hatten wir natürlich viel zu schnacken, nicht? Ich meine, es kann sein, dass Hans mich vorher auch noch einiges gefragt hat und dann so langsam darauf zusteuerte. So genau habe ich es nicht im Kopf. Aber schließlich war doch die klare Frage, sind Sie verlobt? Nein. Und dann ging es los. Und dann kam Stimmen von unten. Hans, wo bist du denn? Wo bleibt ihr denn? Kommt doch runter. Und ja, wir kommen, rief Hans dann und nahm mich denn ja nun am Arm und führte mich die Treppe runter und sagte, darf ich euch meine Braut vorstellen? Ich habe mich soeben mit Fräulein Ude verlobt. Na, da waren aber die Gesichter, die wurden lang und länger und alle waren überrascht, großes Gelächter und wo habt ihr euch verlobt? Oben in deinem Büro, sagte Hans zu Ingo. Was an meinem jungfräulichen Schreibtisch, sagte er.
Ja?
Ja, hat er gesagt, in seine Worte. Also, das ist ja beinahe gar nicht zu fassen und Hans, nein, und ja, es wird ja auch Zeit, dass sich mal einer von uns verlobt und so ein Gerede durcheinander und dann kriegte ich noch die Maschinen zu sehen und dann hieß es ja, nun müssen wir aber schnell nach Hause und da erzählen, was passiert ist. Ja, und dann gingen wir den kleinen Weg von der Papenstraße bis zur Bärenallee vergnügt nach Hause. Die jungen Leute schnackten und lachten und gingen vorauf und wir beide wie ein altes, langjähriges Brautpaar oder Ehepaar, Arm in Arm, was ich ja in dieser Form, also so, noch nicht erlebt hatte. Jedenfalls nicht mit dem Versprechen, nun verlobt zu sein, nicht? Sonst war es mir wohl schon mal passiert. Aber nun kamen wir nach Hause und dann waren sie ja alle geradezu bestürzt, also so überrascht, die Eltern. Und inzwischen waren auch die Tanten angekommen. Die beiden Schwestern von meiner Schwiegermutter, die ganz in der Nähe wohnen, kamen jeden Sonntagnachmittag dahin zu Besuch und waren dann nun und erlebten dieses
Nachhausekommen
mit. Und ja, dann... Also meine Schwiegermutter, ich glaube, sie weinte sogar.
Weiß man nicht, weshalb.
Ja, man weiß nicht, ob aus Freude oder ob sie nun dachte, sie wäre zu weit gegangen. Sie hatte mir nämlich, ehe wir diesen Spaziergang zur Kunstdruckerei machten, hatte sie mich durch ihre Räumlichkeiten geführt, unten im Hause und in das wunderschöne alte... Also in den sogenannten Salon, der eine Pracht war an alten Stilmöbeln und hatte gesagt, alles, also solche Möbel hat mein Sohn in Morsum und solche, wie dieser Spiegel zum Beispiel, sowas ist da und es ist alles da, es fehlt nur die junge Frau. Und das hatte mich beinahe etwas erschreckt im Augenblick. Aber hatte mich doch auch etwas hellhörig gemacht, sodass ich bei dieser Verlobung dachte, ach, das ist ja alles in Butter.
Denke, die werden sich auch nur freuen.
Ne? Ja, die werden sich ja freuen. Aber das schien nachher gar nicht so. Meine Schwiegermutter ist so ein bisschen melancholisch veranlagt gewesen und so schnell hat sie das wohl nicht auf sich zukommen sehen wollen. Und hat vielleicht selbst gedacht, du hast ja wohl selbst Schuld oder was. Sie weinte jedenfalls. Und dann hieß es ja, nun müssen Cousine Else und Vetter Walter Hinsch, also meine Schwiegermutter ist eine geborene Hinsch und der Bruder wohnte auch ganz in der Nähe mit seiner Familie in seinem Haus. Und die müssen geholt werden. Und da war Ingo dann, glaube ich, wieder unterwegs. Oder nee, ich glaube, mein Mann war unterwegs, mein Hans war unterwegs. Und kam da an und sagt, ne, ich wollte euch auffordern, euch meine Braut zu besehen. Ich habe mich nämlich eben verlobt. Und da fielen die ungefähr in Ohnmacht. Also sowas war überhaupt da ja noch nicht da gewesen in der Familie Jola. Und dann, die getrauten sich gar nicht. Die schickten ihren Sohn erstmal mit. Walter, das war der Jüngere. Else war etwas älter. Und das dauerte nicht lange, dann kam Else auch hinterher. Denn sie dachten, Hans machte Witze, denn er war bekannt in der Familie, dass er gerne Scherze machte und übermütig war und so. Aber sowas hatten sie noch nicht erlebt. Naja, also die beiden Geschwister, Else ist vielleicht 3 Jahre älter gewesen als ich und Walter war, glaube ich, 2 Jahre jünger als ich. Die kamen und es war ja nun wirklich Wahrhaftigkeit. Zu Hause war Verlobung im Gange, nicht? Ja, und dann wurden wir alle nochmal zu Tisch gebeten und ich weiß nicht, ob es sehr, sehr lustig da noch zuging. Natürlich Hans und ich.
Schon gedämpft, was?
Schon etwas gedämpft, ja. Und ich weiß nicht, ob Hans inzwischen schon mal beiseite genommen war, das weiß ich alles nicht, das hat er mir auch nicht erzählt. Aber es ging dem Abend zu und wir sagten, wir haben uns den und den Zug ausgesehen und es war noch hell, es war ja Mai, es war der 4. Mai. Also am 2. hatten wir uns zum ersten Mal gesehen in Lübeck, am 4. Mai waren wir verlobt. Und dann brachte Hans uns zum Bahnhof Wandsbek. Das war zu Fuß auch nicht weit von der Bärenallee. Und wir stiegen ein, Abschiedskuss und Winke, Winke und auf baldiges Wiedersehen und ich schreibe sofort und so, rief Hans uns zu und nach. Und ja, und damit war der Tag zu Ende. Also für mich, wir saßen dann im Zug und Rudi, der staunte auch, wusste gar nicht, was hinten und vorn war, aber er hatte ja alles miterlebt. Und wir kamen nach Hause und unser Vater war auf Geschäftsreise. Zum Wochenende war er, ich glaube, auf die Insel Fehmarn gefahren, wo er viel geschäftlich zu tun hatte. Und wir hatten ihn telegrafisch, glaube ich, benachrichtigt. Ich glaube, das hatte Hans, wir wussten es ja, dass mein Vater den Tag nicht zu Hause war. Also Hans Jola hatte sofort eine Depesche an ihn losgelassen, dass wir verlobt wären. Und Vater telegrafierte zurück mit dem einen Wort einverstanden. Diese Depesche liegt noch heute bereit in einem Buch, wo nachher alle die Hochzeitsglückwünsche, die telegrafischen, einliefen. Nicht? Also Hans musste zurück nach Sylt, weil er gerade 14 Tage Ferien hinter sich hatte und der letzte Sonntag ja auch noch in Wandsbek verlebt wurde. Er musste unbedingt den Sonntag darauf eine Predigt halten und ist dann in der darauffolgenden Woche ein paar Tage nach Lübeck gekommen, denn es galt ja viele Vorbereitungen zu besprechen und wann eben die, also ich kann nicht genau sagen, an welchem Tag, ja, am Himmelfahrtstag war die, der öffentliche,
offizielle.
Der offizielle Empfang. Aber es musste ja zunächst mal in die Zeitung kommen und die Bombe musste ja in Lübeck hochgehen, nicht? Das wusste doch noch keiner. Und da wurde gleich bekannt gegeben, Empfang am Himmelfahrtstag. Und dazu waren dann auch die Eltern aus Wandsbek und auch die Geschwister selbstverständlich eingeladen. Und ging täglich, gingen Briefe hin und her zwischen Sylt und Lübeck. Denn Hans hatte so viel zu erzählen und zu wünschen und zu sagen und zu machen und naja.
In Lübeck mussten Kleider geschneidert
werden. Ja, es mussten ja auch Kleider geschneidert werden. Ich sollte ja doch zum Empfang ein hübsches, funkelnagelneues Kleid, es war sehr hübsch, es war rosa und die Umi, die Mutti, musste ja auch ins Start geworfen werden zu dieser Sache, nicht? Oder ob das später zur Hochzeit war, es geht mir im Augenblick durcheinander. Aber jedenfalls, ich kriegte ein neues Kleid, das mir mein Vater schenkte. Und ja, ich ging ja noch ins Büro. Ich musste ja nach dem Tage meiner heimlichen Verlobung, also am 5. Mai musste ich ja morgens im Büro erscheinen. Nun war der Wunsch von meinem Bräutigam gewesen, ich möchte so schnell wie möglich sehen, dass ich zu Hause bleiben könnte, dass ich also sozusagen von heute auf morgen kündigte. Na, das war für mich natürlich auch ein eigenartiger Gang zu einem der Direktoren. Ich suchte mir den Direktor Kaden aus, obgleich ich den anderen Direktor Böttcher viel lieber mochte, aber dieser Direktor Kaden war mehr fürs Personal da und der andere schwebte über der ganzen Sache. Übrigens war ich in den letzten Jahren immer Sekretärin bei dem Generaldirektor Böttcher gewesen. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann hätte ich eigentlich ein ganz anderes Gehalt beziehen müssen dafür. Aber das gab es damals noch nicht. Ich hatte zu tippen für einen der Korrespondenten und wenn dem Generaldirektor irgendwas einfiel, was er zu schreiben hatte, dann bitte Fräulein Ude. Ja, dann musste ich. Aber da wurde nichts von gemacht, dass das nun eigentlich doch eine Auszeichnung war. Das habe ich mir auch erst viele Jahre hinterher überlegt. Nicht? Denn wir hatten so viele Tipoteusen da am Büro, da hätte jede andere das ebenso gut und vielleicht auch besser machen können, aber das war so. Naja, nun hatten wir wirklich die Tage viel zu tun, Schneiderin im Hause und ich weiß nicht, was all. Und
Vorbereitung
für das Essen. Und ja, aber die Eltern wollten ja auch nicht länger bleiben, also für Unterbringung im Hotel oder irgendwo zu sorgen, das war nicht nötig. Nein, sie kämen zu Tisch und sie führen abends wieder ab. Naja, so war es denn auch. Ingo und Irmgard und Karl August waren dabei. Und ich glaube, weitere Verwandtschaft nicht. Es war eben wirklich nur die engste Familie.
Und deine Frau, ja. Mimi?
Und ja, doch, meine Großmutter aus Bremen kam ja doch. Also Vaters Mutter und Vaters Bruder, Onkel Heinrich und Tante Mia und Großputschi Lampe heißt er, aber wir sagten immer spaßeshalber Lamje, weil das ein Freund des Hauses mal so gebracht hatte. Und Tante Thiel, unsere gute Nachbarin, ja, wenn ich an das Foto denke von dem Empfangstag und meine Freundin Mimi Krikun damals und Ruth Manse und noch ein Freund von Vater, Herr Lübcke aus der Bäckerstraße, vom Brink da, der ein Antiquariat hatte. Und dann hatten meine beiden Geschwister Inge und Heinrich hatten einen Freund, der ganz bei uns im Hause wohnte. Ein Wandervogeljunge Mann, der kam irgendwo von der Elbe, unten von der Mittelelbe und ging in Lübeck zur Schule. Und Mutter hatte ihn aufgenommen. Oder bringe ich das durcheinander? Vielleicht ist er zur Hochzeit da gewesen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Okay. Naja, ich bin unvorbereitet, wie man merkt, zu dieser bedeutungsvollen Ansprache aufgefordert. Von meiner Muschi, Karin. Naja, und nun? Was gibt's denn noch zu erzählen? Ja,
Tag fand doch harmonisch.
Ja, der Tag verlief sehr nett und angeregt. Und ja, vormittags mit dem Empfang, das war ja toll, was da alles anspaziert kam. Und mit Geschenken und Blumen und Geschichten. Und ja, naja, dann wurde auch von der Hochzeit gesprochen. Ja, das hätte ja noch Zeit, aber mein Mann war immer sehr dafür, nein, das hätte gar keine Zeit, denn er wollte so schnell wie möglich nun auch verheiratet sein. Und naja, das blieb dann auch alles noch sehr harmonisch und nett. Der Kladderadatsch, der kam erst später, dass meine Schwiegermutter am liebsten
Verlobung platzen ließ.
Die Verlobung hätte platzen lassen, aber da war mein Mann überhaupt nicht, also da konnte ganz böse werden.
Oder denn, gekämpft.
Ja, da hat er gekämpft wie ein Löwe.
Ja, klar.
Ja, und das ist denn auch hingenommen und
es wurde noch einmal verschoben, ne?
Ja, die Hochzeit sollte eigentlich schon Anfang August sein, aber dann wurde sie von Seiten meiner Schwiegermutter sehr energisch zurückgewiesen, denn der Schwiegervater wäre krank und er sollte doch dabei sein. Und wir müssten zumindest 4 Wochen warten und am liebsten hätte sie gesehen, ich wäre noch ein Jahr in ein anderes Pastorat gekommen und hätte erst mal vernünftig Haushalt und Kochen gelernt. Denn sie hatte das Gefühl, ich verstünde gar nichts. Aber da war sie schief gewickelt. Das wollte mein Mann auf keinen Fall. Das käme nicht in Frage. Ich habe allerdings bei 2 braven Pastorentöchtern, älteren Damen, die einen Mittagstisch hatten, habe ich dann noch so ein bisschen kochen gelernt, aber ich konnte viel besser kochen als die, denn die hatten ja nichts auf den Tisch zu bringen. Es war ja eine schlimme Zeit, es war ja eben nach dem Krieg und es gab ja wirklich nur um die Ecke etwas zu ergattern, wenn man mal einen Festschmaus hätte haben wollen. Und was ich da am Kochen gelernt habe, ich habe es zwar alles sehr brav in ein Oktavheft geschrieben, da kann ich heute noch lachen, wenn ich das lese. Also ich habe kochen gelernt bei meiner Mutter im Laufe meiner Jungmädchenjahre und schon Schuljahre. Da bin ich immer in die Küche gegangen, wenn ich aus der Schule kam und habe die Töpfe inspiziert und nur mal hineingerochen. Dann wusste ich, was los war, was fehlte und was noch musste. Naja, also da... Aber das wollte meine Schwiegermutter natürlich, das glaubte sie ja nicht, das wollte sie. Sie wollte ja gerne die Sache ein bisschen hinauszögern und dachte immer, ihr Hansmann käme noch wieder zurück ins Elternhaus.
Also pure Eifersucht.
Ja, das war pure Eifersucht und das wusste mein Mann auch ganz gut, denn sie hatte schon des Öfteren ihm Schwierigkeiten gemacht, wenn er irgendwas unternehmen wollte, nicht?
Ja.
Die Hochzeit wurde also doch vom 2. August auf den 3. September verlegt. Wir mussten nachgeben, es hieß einfach, Vater kann nicht reisen, also mein Schwiegervater, aber es war sicher nur ein Vorwand. Aber mein Mann ließ sich nicht beirren und das Aufgebot war ja auch, alles war in Ordnung und die Papiere und so weiter. Und wir hatten Pastor Denker gebeten, und die Traurede zu halten in der Marienkirche, wo mein Bruder Rudolf ja so sehr gut zu Hause war durch die Orgel und durch seinen Unterricht bei Professor Lichtwack, seinem späteren Schwiegervater. Und er hat uns auch eine sehr schöne Orgelmusik gebracht zum Ausgang, die D-Moll-Toccata von Johann Sebastian Bach. Und die Hochzeit wurde mit allem Pomp hergerichtet, in Anführungsstrichen. Aber es war sehr hübsch und feierlich und ich hatte ein wunderschönes weißes Kleid in Kreptechin mit Schleppe. Nicht allzu lang, aber es war sehr geschickt gearbeitet und unsere Mutter hatte ein wunderschönes lila Seidenkleid. Alles natürlich lang, wie es dementsprechend damals denn auch üblich war. Und Pastor Denker hielt eine schöne Traurede Und zu unserer größten Überraschung, obgleich man die Schwiegereltern, die Feier abgesagt hatten, ihr Kommen abgesagt hatten, waren sie zur Trauung doch erschienen.
Auch der Vater?
Nein, der Vater nicht. Der Vater blieb zu Hause, er war ja krank und angeblich bettlägerig. Aber die Schwiegermutter mit ihren beiden Schwestern, Tante Dick und Tante Dünn.
Anna und Lotte.
Tante Lotte war Tante Dick und Tante Anna war Tante Dünn. Und die Tochter Irmgard und Ingo, Bruder Ingo waren dabei. Und die Vettern und Cousinen und auch die Tante Alma. Also August Hinsch war der Bruder von meiner Schwiegermutter und Alma war eben die Schwägerin und ihre beiden Kinder, Walter Hinsch, später Architekt in Hamburg, und seine Schwester Else. Unser Vater Ude hatte ein Hochzeitsmahl in der Gaststätte am Brink, bei uns vor Mühlentor,
bestellt.
Und unsere ganze Hochzeitsgesellschaft fuhr dahin. Und nein, nach der Trauung war natürlich noch vor dem Altar war Gratulation. Also der Pastor fängt ja an damit, Pastor Denker. Und dann kam die Schwiegermutter und wir waren ganz überrascht. Man hatte sich vorher ja nicht so umgesehen in der Kirche. Die schälten sich aus dem Publikum, das recht zahlreich erschienen war, heraus. Tante Alma und Tante und meine Schwiegermutter und Else und Walter Hinsch und meine Schwägerin Irmgard und Karl August. Also die Familie war beisammen.
Aber sie waren ja nicht mit vorgesehen beim Essen.
Nein, sie hatten ja zum Essen oder überhaupt zu der ganzen Hochzeit nein und abgesagt. Waren natürlich nun auch, es wurde gefragt, dürfen wir sie bitten zum Hochzeitsessen? Nein, danke schön, wir fahren direkt nach Hause. Nachher haben wir aber gehört, sie sind im Ratskeller eingekehrt und haben da für sich allein gespeist. Ja, so war es. Also so,
eine fröhliche Hochzeit.
Das war, ja, für uns blieb es eine vergnügliche Hochzeit.
Aber für Vati war es doch ein
aber für meinen Vater, für meinen Mann war es ja doch ein rechter Schlag. Er hätte gern seine Familie dabei gehabt, wie es ja wohl selbstverständlich ist.
Aber naja, so in dieser Art. Und
aber so ging es denn, wurden uns denn von Anfang an erstmal viele Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Aber wir haben uns durchgekämpft und haben uns nicht beirren lassen und ich meine, Briefschreiberei zwischen meinem Mann und den Schwiegereltern ging hin und her. Ja. Ich saß außen vor, das schadete gar nichts. Unser erstes Baby hat sie völlig überrascht, denn sie wussten nicht, es kam auch erst nach 2 Jahren. Und das war dann auch recht so. Was sollten wir ihnen da viel erzählen? Nicht? Also ich schon gar nicht. Und ja, so war es denn. Nicht? Also später haben uns die Eltern allerdings einmal im Morsum besucht. Da waren sie in Westerland irgendwo untergebracht, eingekehrt für ein paar Tage. Und da kamen sie doch wahrhaftig zu uns raus. Was bei mir wahnsinnige Kopfschmerzen herauslöste, die ich sonst nie hatte. Aber ich habe es auch überstanden.
Du warst so aufgeregt. Du warst wohl so aufgeregt.
Ja, ich war aufgeregt. Und
die Argusaugen da kamen.
Ja, obgleich sie konnte gern überall schnüffeln. Es war überall in Ordnung, aber dieser ganze Zustand, nicht so willkommen zu sein und so, da war doch recht schwierig und so, nicht? Aber
hat euch weiter nichts ausgemacht. Vielleicht hat es euch sogar fester zusammengebunden.
Ja, vielleicht hat es uns umso fester zusammengebunden, denn wir waren uns völlig einig und es kam mal Besuch von Bruder Ingo, auch nur ganz kurz, aber er war auf der Insel und guckte natürlich auch im Morsum ein. Und einmal war auch Else, die Cousine, bei uns. Und Irmgard kam nur, wenn ich in Lübeck war. Wenn ich mal Urlaub hatte und nach Lübeck konnte. Ich weiß, ich war einmal mit, da war Ecki schon da und war ungefähr zweijährig und wir fuhren nach Lübeck und dann kam Irmgard und ins Pastorat und dies war die Geschichte unserer überraschenden Verlobung und wunderschönen Hochzeit.